Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich den Rudi bei uns als Co-Host und er hat uns jemanden mitgebracht. Da es den Podcast jetzt schon eine Weile gibt und ich lange nicht mehr erzählt habe, worum es ja eigentlich geht und du vielleicht gerade ganz neu dazugestoßen bist, hier nochmal ganz kurz für dich die Eckdaten. Wir vom Jugendpfarrer Zwickau, wir haben mit ganz vielen wunderbaren Menschen zu tun. Im Kirchenbezirk Zwickau, kreuz und quer verstreut leben die. Und ich bin neu hier. Ich bin erst seit Februar diesen Jahres, wir schreiben das Jahr 2020, hier in Zwickau. Und meine Mitarbeiter im Jugendpfarramt, die stellen mir bei jeder Folge eine neue Wundertype vor. Genau, ich bin gespannt, wer uns heute erwartet. Los geht's. Hallo Rudi, schön, dass du da bist.
Hallo Danny.
Du hast uns heute eine Wundertype mitgebracht.
Na logisch.
Und ich muss ja mal vorneweg sagen, es ist wirklich mal eine Premiere, es ist mal eine Wundertype, die ich wirklich vorher noch nie gesehen habe. Sie hat mich gerade schon eines Besseren belehrt, also sie und ich, wir standen uns schon mal gegenüber, aber ich muss gestehen, ich habe keine Erinnerung daran. Aber was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich noch mehr. Du stellst uns erstmal vor, wie immer, nur durch Worte. Los geht's.
Meine Wundertype, die ich heute mitgebracht habe, ist ruhig, bescheiden, zuverlässig, aufrichtig und emsig. Ich könnte hier noch beliebig viele Adjektive einsetzen, müsste aber dann ins Adjektivgeschäft gehen und das ein oder andere vielleicht noch bezahlen. Dafür ist meine Wundertype fürsorglich, verliert den anderen oder den Einzelnen nie aus dem Blick. Diese Wundertype ist zwar ruhig, kann aber auch energisch. Und genau wegen dieser Art ist sie bei allen anderen eben auch beliebt. Diese Type ist vielseitig, tut aber nie Sachen unüberlegt. Ihre Fähigkeit, sich Namen und Dinge zu merken, ist phänomenal. Und für Vorbereitungen aller Art verlässlicher als Wikipedia. Sie kann sich in ein Team einfügen, ohne ihre eigene Persönlichkeit aufzugeben. Nach orientalischen Maßstäben würde jeder Werber freiwillig 10 Kamele und 20 Pferde auf den Brautpreis obendrauf packen. Dafür ist es allerdings zu spät. Wer mit solchen Attributen beschrieben werden muss, der ist natürlich lange weg vom Markt.
Danke für diese sehr bildhafte Beschreibung. Genau, auch du hast mir dieses Mal wieder 3 Dinge mitgebracht über unsere Wundertype, von denen eine Sache nicht stimmt und ich darf jetzt raten, was das ist.
So, denn ich glaube, diesmal habe ich dich. Das letzte Mal lagst du so ziemlich richtig und weil ich schon in der Beschreibung viel verraten habe, was man sozusagen denkt. Aber jetzt, da habe ich dich. Pass auf. Meine Wundertype war zu mehr Jungsrüstzeiten des Jupfer Mitarbeiter als ich. Oder sie war bis vor kurzem noch die jüngste Prädikantin der Sächsischen Landeskirche. Oder ihr Gedächtnis ist deshalb so leistungsfähig, weil sie einen gewissen Adam Ries im Stammbaum trägt.
Krass. Also jetzt bin ich erstmal wirklich gespannt, muss ich mal vorneweg schicken. Ja. Ich habe wirklich keine Idee. Also, jüngste Prädikantin kann ich mir vorstellen. Adam Ries im Stammbaum könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Und ich sehe ja schon, dass es eine Sie ist. Und deshalb hat mich das mehr auf Jungsrüstzeiten gewesen als du doch ein bisschen stutzig gemacht. Mhm. Aber sogar das könnte ich mir vorstellen. Aber da würde mich die Story dazu mal interessieren. Also ich tippe mal auf eins. Sie war nicht auf mehr Jungsrüstzeiten als du.
Ja, wer kann da diese Frage besser beantworten als die Wundertype selber?
Hallo Maren, schön, dass du hier bist.
Hallo. Ja, du liegst leider falsch. Ich war tatsächlich schon auf mehr Jungsrüstzeiten als der Rudi. Ich glaube, ich war seit 2012 fast 3-mal im Jahr auf Jungsrüstzeit.
Krass.
Ja.
Und wie, warum als Mädchen? Oder junge Frau mittlerweile.
Ich war Prakti hier im Jupfer. Mhm. Und als das losging, also bevor mein Jahr begonnen hat, hat mein Bruder, der auch Rüstzeitmitarbeiter war, gesagt, hier, wir brauchen noch jemand für die Küche. Hast du Lust mitzukommen? Und da bin ich halt einfach mal mitgefahren. Aber der Rudi war danach gar kein Jugendmitarbeiter, sondern noch Mitarbeiter der offenen Arbeit. Das heißt, der Benno war damals noch unser Jugendmitarbeiter. Manche von den Älteren kennen den noch.
Den durfte ich auch schon kennenlernen. Der hat ja bei uns schon Video-Equipment ausleihen wollen. Grüße gehen raus, falls du das hörst.
Genau, und dann bin ich halt dort hängen geblieben und bin halt immer wieder weiter mitgefahren.
Okay, also das stimmt schon mal. Ich kann ja mal weitermachen. Von den anderen beiden, was kann ich mir da am wenigsten vorstellen? Nummer zwei habe ich gerade schon wieder vergessen.
Prädikantin.
Ach so, jüngste Prädikantin oder Adam Ries im Stammbaum. Mhm. Wie alt bist denn du?
24.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du eine Prädikantenausbildung gemacht hast.
Leider auch nicht. Also ich habe tatsächlich eine Ausbildung gemacht, aber nur zum Lektor.
Ah, spannend. Also wäre das quasi der Treffer gewesen.
Genau.
Okay, aber das heißt, du hast Adam Ries im Stammbaum?
Ja, tatsächlich.
In welcher Generation?
Ich glaube in der 17. Also eigentlich zu vernachlässigen, aber Rudi hat tatsächlich recht. Irgendwo, wenn du meinen Stammbaum verfolgen würdest, dann...
Wie findet man sowas raus?
Mein Opa ist Rentner. Und hat sich Forschung zum Hobby gemacht.
Genau.
Und ja, da kam das mal so raus.
Aha, krass. Ja. Hat das irgendwas, hat das dir in Mathe was gebracht?
Also, es gibt Leute, die jetzt vielleicht sagen würden, ja, aber ich mag Mathe halt einfach, aber meine Cousine nicht. Von daher hat das, glaube ich, nichts mit dieser Abstammung zu tun.
Hm.
Ja, ich sag schon, also wenn du mit Jungs am Tisch sitzt und irgendwas vorbereitest und das einzige Mädchen quasi besser in Mathe und Merken ist als wir alle zusammen, dann kann das nur das Gen sein.
Man munkelt.
Ja, schön, dass du hier bist. Unsere Zuhörer können dich nicht sehen. Und damit wir deren Vorstellungskraft ein bisschen ankurbeln, würde ich sagen, beschreiben Rudi und ich dich mal. Uns gegenüber sitzt eine junge Frau mit braunen Haaren zu einem Zopf gebunden. Dreh dich mal kurz rum, dass ich sehen kann, wie lang die sind. Doch schon um einiges länger als schulterlang und leicht gewellt.
Sie ist jung und dynamisch, würde ich mal sagen. Die ist ja auch quasi hochschnaufend heraufgekommen. Das hat was damit zu tun, dass sie im Moment sozusagen ein kleines bisschen andere Ausprägung hat, als man das sonst wäre. Soll ich das Geheimnis ja? Ich würde das dir überlassen. Wieso siehst du anders aus als sonst?
Ja, manche sagen, ich esse halt gerade für zwei.
Aha. Wer es verstehen will,
kann das jetzt interpretieren.
Genau. Ich mache mal weiter beim Optischen. Sie hat ein blaues Tanktop. Heißt das so?
Normales Top halt.
So ein schulterloses Top an. Genau.
Okay, sie ist heute gekleidet für 25 bis 27 Grad plus Außentemperaturen. Sie tut gut daran.
Genau, sie hat eine kurze Hose an und die Schuhe könnt ihr wie immer auf dem Episodenbild zur heutigen Folge sehen. Genau, Rudi, erzähl uns doch mal, warum du die Marin mitgebracht hast. Wo hast denn die das erste Mal gesehen?
Also die Marin, die kenne ich quasi seit der Zeit, als sie hier Praktikantin gewesen ist. Ich war zwar nicht in der Funktion jetzt, wie ich jetzt hier bin, aber eben schon im Jugendveramt. Und da hatten wir gerade in der Sozialarbeit viel miteinander zu tun, weil sie ja, also das war ihre Praktikumsstelle. Und da hatten wir immer dann, wenn sie hier war, logischerweise Kontakt. Und von daher kenne ich die. Und das ist dann später nahtlos in die Rüstzeit, also in die Jungsrüstzeitarbeit übergegangen. Und da ist es schon gut, wenn man sich vorneweg schon kennt. Das nützt.
Und wann hast du den Rudi das erste Mal gesehen oder wahrgenommen?
Ja, ich würde jetzt sagen, zum Vorstellungsgespräch damals. Also ich musste mich ganz offiziell bewerben, wurde eingeladen zur Dienstberatung und da habe ich halt einen Rudi gesehen.
Und du warst da quasi noch Schüler sozusagen. Es war ein Schülerpraktikum oder was war das?
Ich habe Fachabi gemacht und da hat man in der 11. Klasse immer 2 Wochen Schule und 2 Wochen Praktikum. Und eigentlich hätte man das im Kindergarten machen sollen und da hatte ich aber keine Lust drauf. und habe gedacht, ich kann es ja mal hier probieren. Es war eine sehr gute Entscheidung.
Eindeutig die bessere Wahl.
Ich denke auch.
Genau, du bist uns ja auch erhalten geblieben über viele, viele Jahre. Was war denn so dein schönster Moment bei Jungsrüstzeiten, an den du dich zurückerinnerst?
Ja, es gab sehr viele schöne Momente. Ich glaube, das Coolste an Jungsrüstzeiten ist, wenn man abends die Kinder ins Bett bringt und die wollen einen Witz erzählt haben. Und das ist echt super witzig, wenn so kleine 8-jährige Jungs sagen, hier, erzähl mir mal einen Witz. Und dann wollen die auch selber noch Witze erzählen. Und eigentlich sind die ganz lustig, aber weil die so niedlich sind, halt die Jungs, da kann man schon drüber lachen. Und dann weiß man auch, wofür man das den ganzen Tag gemacht hat und den ganzen Stress auf sich genommen hat, wenn man abends so zur Ruhe kommt.
Okay, jetzt hätte ich natürlich gerne eine Witzerrunde. Jeder überlegt mal kurz.
Ich bin so schlecht im Witze erzählen.
Ich auch. Das ist Lustige an der ganzen Geschichte. Ich fange mal an mit einem, den mir mein Sohn momentan immer erzählt. Das Fritzchen wird von der Oma von der Schule abgeholt und sieht irgendwie, keine Ahnung, ich glaube ein 5-Mark-Stück war das noch oder so, auf dem Boden liegen und will es aufheben und die Oma sagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und dann läuft er weiter und dann sieht er da, keine Ahnung was, eine Tafel Schokolade auf dem Boden liegen oder so und will es aufheben und die Oma sagt, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Und dann gehen sie so um die Ecke, die Oma rutscht aus, fällt hin und sagt, Fritzchen, hilf mir hoch. Und der Fritzchen sagt so, was auf dem Boden liegt, das darf man nicht aufheben. Und meine Kinder, die erzählen den momentan den ganzen Tag hoch und runter und zereiern sich darüber. Das fetzt denen. Habt ihr einen guten Witz von Jungsrüstzeiten?
Einer war, was ist gelb und kann nicht schwimmen?
Keine Ahnung.
Ein Bagger. Und warum kann der nicht schwimmen?
Jetzt kommt bestimmt irgendwas mit dem Baggersee.
Nein, weil er nur einen Arm hat. So. Und was ist rot und kann nicht schwimmen?
Ein Cabrio.
Nein, ein Bagger, der sich schämt, weil er nicht schwimmen kann.
Ein dreiteiliger Witz.
Na, Rudi.
Ich hab mal einen Witz gelesen mit meinem Kumpel zusammen, also wir haben mehrere Witze gelesen, und dann kam dieserjenige Witz und er hat mir ein Lachflash. Also ein Lachflash. Wenn ich heute den Witz höre, ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Mundwinkel auseinanderkriege, aber damals hat man Lachflash. Und da ging ungefähr folgendermaßen, da war Fritzl in der Schule und wurde gefragt, was er über die Dichter des 19. Jahrhunderts berichten kann. Da überlegt er kurz und sagt, sie sind alle gestorben. So, das war der Witz, wo wir Lachflash gekriegt haben.
Clevere Antwort.
Okay. Ja, was gibt's denn noch, was man über die Maren wissen sollte, Rudi?
Nicht nur, dass sie in der Jungsarbeit gelandet ist oder in der, hat quasi, ich weiß nicht, hast du die Mädchenrüstzeiten jemals mitgemacht?
Nö, ich war tatsächlich noch nie auf einer Mädchenrüstzeit mit.
Also Jungsrüstzeiten decken quasi das ganze, die ganzen Bandbreite ab, die auch für Mädchen interessant sind, ne?
Muss man
dazu sagen. Was man unbedingt über die Maren wissen muss, es gibt, glaube ich, bei Jungsrüstzeiten gibt es am Anfang immer so eine Einweisung und das ist eine Ansage, wenn es der Küche gut geht, dann geht es auch dem Rüstzeitteilnehmer gut. Und dem Rüstzeitteilnehmer geht es eigentlich immer sehr gut, weil es der Küche gut geht. Und egal, wenn die Rüstzeit Mist ist und das Essen hat wenigstens geschmeckt, dann ist doch mindestens die Hälfte schon mal gut. Und das ist es ist wirklich über die Jahre ein großes Pfund, mit dem man wuchern kann, wenn man weiß, die Küche funktioniert. Nicht nur das, was auf dem Tisch steht, sondern auch der Einkauf. Also es ist nicht dreimal so viel da, wie man braucht, oder bloß die Hälfte von dem, was man eigentlich gebraucht hätte oder so. Sondern das ist ein funktionierendes System.
Das heißt, du fährst quasi immer als Küchenfee mit?
Richtig.
Ah. Wichtig.
Auf jeden Fall. Das ist der wichtigste Job auf Rüstzeit.
Auf jeden Fall. Stimmt. Mich würde mal interessieren, du hast schon gesagt, du bist 24. Mhm. Bist du verheiratet?
Ja.
Seit?
Seit 2 wundervollen Jahren.
Mhm. Und auch auf einer Jungsrüstzeit kennengelernt, oder?
Ja.
Moment, es geht ja nicht um Teilnehmer.
Okay, und wo kommst du her? Wo wohnst du?
Ich wohne mittlerweile im schönen Krimmetschau.
Aha, die Ecke unseres Kirchenbezirks. Und schon immer oder aus der Ecke? Oder?
Mein Mann würde jetzt sagen, dorthin gerettet. Ich komme eigentlich aus Tschoken, also der ganz andere Zipfel vom Kirchenbezirk. Und bin dann vor 5 Jahren, 6 Jahren nach Grimmitschau gezogen. Hm.
Ja, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dich schon mal gesehen zu haben. Du dich aber schon. Wo hast denn du mich das erste Mal gesehen?
Tatsächlich im Jugo zum Briefing. Da warst du aber ein bisschen im Stress. Ich glaube, das war dein erste Jugo. Da warst du noch ganz Jugendpfarrer hier. Da hast du nur mal, ich glaube, ausgeholfen, nachdem der Sören weg war.
Letztes Jahr im Sommer.
Ja.
Das war mein Probe-Jugo.
Vielleicht warst du deshalb so unter Stress.
Ihr wusstet das nur alle nicht, genau. Nee, ja. Ich habe es nicht gefunden und kam dann zu spät oder irgendwie so.
Und ja, sonst stehe ich halt beim Jugo mit am Eingang und begrüße die Menschen ganz freundlich. Und da kommst du ja auch immer mal vorbei. Oder stehst mit da und sagst auch Hallo.
Genau.
Ja.
Warte mal, haben wir jetzt, wer wen wo das erste Mal gesehen hat? Ja, und gibt es was Lustiges, das ihr zwei schon mal zusammen erlebt habt?
Da gibt es mit Sicherheit schon vieles, aber eine unheimlich witzige Sache, an die ich sofort gedacht habe bei diesem Thema, ist folgendes. Es gibt so Rüstzeitheime, die sind bei den Jungs so besonders beliebt, von der Lage, von dem, was dort geht. So. Und da ist eins, wo wir schon ein paar Mal dort waren, das ist Rottmannstal. Und das Rottmannstal hat eine, ich würde mal sagen, so eine großküchenähnliche Anlage, aber sie hat auch kleine Nebenküchen und dort gibt es spezielle Pfannen. Das sind Gusspfannen. Ich weiß nicht, wer sowas kennt, wer sich mit sowas auskennt, das ist gut. Das ist von der Oma, die kannst du vererben, die halten 1000 Jahre und so weiter und so fort. So, aber die sind natürlich nicht beschichtet. Aber Guss hat die Fähigkeit, wenn man die ordentlich pflegt, dass die quasi beinahe wie Pfannen sind, die beschichtet sind. So. Das ist die Vorgeschichte. Die Pfanne dort aber ist mies behandelt worden und alles, was man da drinnen gemacht hat, ist angebraten. Und das hat die Maren irgendwann mal erzählt. Zu der Zeit habe ich noch gar keine Jungsrüstzeiten gemacht. Aber mein Tipp, wie man die Pfanne wieder fit kriegt, den habe ich der Maren gegeben. Aber wie das so ist, bei der Information sind, ich sage mal, ein paar Nebensächlichkeiten irgendwie unter den Tisch gefallen. Wenn man nämlich, Achtung, zugepasst, jetzt aufgepasst, jetzt kann man gleich was lernen, eine Gusspfanne muss man nämlich einbraten. Und wenn man die einbrät, bedeutet das, dass man die mit einer dünnen Schicht Öl bei sehr hohen Temperaturen das Öl quasi einbrennen lässt. Die Pfanne kühlt ab. Und dieses Öl bildet wie eine kleine Patina, das dann beim nächsten Braten, wenn man wieder Öl reintut, das verhindert, dass das schnell anbeckt. So. Unter den Tisch gefallen ist, wie viel Öl man reintut. Und so, vielleicht erzählst du an der Stelle weiter, wie das weiterging.
Ja, aus dieser kleinen Pfütze von Öl ist dann eine halbe Pfanne voll Öl geworden. Und wir wollten die Pfanne am Mittag benutzen und haben so gedacht, naja, so eine halbe Pfanne Öl, es muss ja auch erstmal irgendwie alles verschwinden. Ja, wir machen das vom Frühstück an und wenn wir dann vom Frühstück fertig sind, kommen wir wieder.
Und Gasherd?
Ja, es war ein Gasherd. Und wir wollen gerade zum Frühstück gehen und gehen aus der Küche raus und es macht nur wuff. Und es hat gebrannt und es ist ein Holzhaus gewesen. Das war eine sehr spannende Situation. Wir hatten zum Glück wundervolle Männer dabei, die die Pfanne wie auch immer aus dem Haus geschafft haben und die draußen ausgekippt haben. Und es hat halt noch ein bisschen weiter gebrannt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Naja.
Außer, dass alles, was an Insekten, Fliegen ja. und Motten in dem Raum waren, am Boden lag.
Also wir hatten noch eine Fliegenplage in der Zeit und es war das Beste, was uns passieren konnte. Wir hatten danach keine Fliegen mehr.
Also an alle, die mal auf Rüstzeit fahren wollen und eine Gusspfanne einbrennen. Ja, Öl brennt, Gas und Öl, ganz schwierige Kombination. Aber wenn ihr Fliegen und Mücken loswerden wollt, dann räuchert, was das Zeug hält. Da habe ich auch eine Story zu beizutragen. Ich wollte auch eine Gusspfanne und ich habe eine Gusspfanne geschenkt gekriegt. Natürlich noch nicht eingebrannt. Man kann die übrigens auch schon eingebrannt kaufen. Dann wird die quasi industriell vorher eingebrannt. Das kostet 8 oder 12 Euro mehr, also nix. Und das empfehle ich wirklich jedem. Ich habe versucht, meine Pfanne einzubrennen. Ich habe mir so ein Tutorial im Netz irgendwie angeguckt und durchgelesen und mir da, naja, lange Rede, kurzer Sinn, zu viel Öl, dann noch so Kartoffelschäler sollte man damit reinpacken und sonst was. Das, und dann der hat gesagt, ja, wir haben ja eine industrielle Abzugshaube, ne? Das muss ein bisschen dampfen, das ist ganz normal so. Meine Küche war schwarz danach. Du konntest nicht mehr auf 20 Zentimeter Sicht fahren. Genau, und die Pfanne war danach versaut. Also, falls ihr da draußen Tipps habt, wie man eine Pfanne wirklich gut einbrennt und sauber und ohne sich die ganze Küche zu versauen und so und zuverlässig, dann kommentiert doch mal oder schickt uns mal irgendwie eure Tipps und Tricks. Mich würde das wirklich mal interessieren. Ich habe nämlich noch eine uneingebrannte Pfanne, bei der ich mich nicht traue, die mal einzubrennen, weil ich die nicht auch noch versauen will.
Zur Not hast du ja noch einen Rudi hier.
Kennt ihr immer, die Küche hat einen professionellen Abzug.
Okay, kommen wir mal zu dem Thema, was du uns mitgebracht hast. Jeder unserer Gäste bringt uns immer ein Thema mit und auch du hast uns etwas mitgebracht. Pack's mal auf den Tisch.
Ja, das ist ein Thema, was mich zurzeit sehr beschäftigt, weil ich das Privileg habe, bei uns ganz viele junge Menschen zu begleiten. Und wir haben ja vorhin gesagt, ich bin verheiratet und deshalb liegt mir das Thema Ehe und Beziehung total am Herzen. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass das hier in der christlichen Jugendarbeit manchmal so ein bisschen untergeht. Also vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren hätte ich gesagt, ach ja, 14-Jährige und Thema Ehe und Beziehung ist ja noch vollkommen egal. Mittlerweile würde ich da meine Meinung drüber ändern. Deshalb, ja, habe ich das Thema heute mal mitgebracht. Und meine erste Frage wäre, was sind deine Erfahrungen mit Ehe? Wie sieht's aus mit Thema Ehe und Christsein so zusammen? Ja, erzähl doch einfach mal aus deiner Erfahrung.
Also sie guckt mich an, nicht einen Rudi, muss man vielleicht dazu sagen. Und ich würde da mal noch keine Antwort drauf geben, sondern mich würde erstmal noch interessieren, wie sich das Thema bei dir im Laufe der Zeit entwickelt hat. Du hast gerade gesagt, mit 14 war das noch anders. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren verheiratet, hast da nochmal einen anderen Blick drauf. So rückblickend, was hättest du dir denn gewünscht oder was ist dir jetzt mittlerweile wichtiger geworden, was du damals noch gar nicht hättest absehen können? Also was ist dein persönlicher Hintergrund bei dem Thema?
Also mir ist das Thema einfach insofern wichtig, weil ich ganz oft Menschen höre, die ganz traurig sind, weil sie gerade verlassen wurden, weil sie sich halt ganz schnell auf Beziehungen einlassen und da halt auch nicht erstmal sich kennenlernen, sondern gleich in die Vollen starten und da auch nicht nur miteinander reden, sondern auch körperlich werden und danach halt noch mehr Verletzungen da bleiben. Und ich finde es immer total schade, weil ich denke, jeder Mensch ist ja super wertvoll und man gibt dann so viel voneinander ab. Und ja, ich bin da sehr dankbar dafür, für die Menschen, die da damals auch mit mir gesprochen haben und gesagt haben, hier, lasst es einfach ruhig angehen und alles Step by Step und lernt euch erstmal kennen. Und das ist halt das Beste, was mir passieren konnte, dass ich mit meinem Mann in die Ehe starten konnte und wir das alles so gemeinsam erfahren konnten, uns erst kennenlernen konnten eine ganze Zeit lang und ja, jetzt verheiratet sind. Und es ist halt so eine Basis, wo man auch Konflikte austragen kann, ohne halt sich gleich zu trennen. Wo man halt auch mal den anderen aushält. Und das.
Genau, und wo beide auch Lernende sind sozusagen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich anfangen soll. Rudi, was sind deine Gedanken dazu? Ja,
ich habe fast gedacht, du müsstest eigentlich auch mit 14 anfangen. Also quasi, was war denn, bevor du verheiratet warst? Was würdest du sagen? Was ist denn deine Entwicklung? Oder was hat sich bei dir verändert im Vergleich?
Da weiß ich auch nicht, wo ich anfangen soll. Also man könnte so viel erzählen und so viele Aspekte daraus picken. Ich muss gerade selber erstmal überlegen. Erzähl du das nochmal. Du bist schon ein bisschen länger in Beziehung, bist schon ein bisschen länger verheiratet als wir alle. Wie war denn das bei euch damals in eurer Generation?
Bei uns früher damals, wo es noch Männer und Frauen gab und keine weiteren Geschlechter, da war das relativ einfach. Da konnte man sich vom anderen Geschlecht jemanden suchen und dann hat man jemanden gefunden. Wir haben der Wert von unserer Beziehung ist tatsächlich so, wie du es in deiner Weisheit schon gesagt hast, sich streiten zu können, Konflikte auszutragen, ohne dass man geht. Das ist gar keine Option. Ich habe meiner Frau damals, als ich den Antrag gemacht habe, das war ungefähr 14 Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben, das war praktisch so ein, nicht so ein Antrag, wo man sich niederkniet und wo alles perfekt sein muss, sondern so ein, wollen wir heiraten?
später. So, ich mache jetzt hier mit da keinen Fall auf Hans, wenn ich dann dich nicht heiraten kann. Ich sage, und wenn wir heiraten, dann ist Trennen keine Option. Das gibt's nicht. Wir werden uns nicht trennen. Klingt jetzt ziemlich radikal. War auch so gemeint und haben wir bis jetzt auch so durchgehalten. Trennen wäre nie eine Option.
Wo hast denn du deine Frau kennengelernt?
Ah, willst du jetzt wirklich die Geschichte hören?
Dann nicht die ganze.
Die Oma meiner Frau war meine Nachbarin. Und natürlich kam das Töchterchen oder das Enkelchen immer mal zu der Oma. Und von daher habe ich sie schon gekannt, ohne dass die wusste, dass ich sie kenne.
Und dann führt er eins zum anderen.
Genau.
Genau, also ich habe gerade nochmal überlegt, wo ich ansetzen würde. Ich würde bei dem Punkt ansetzen, den du, Machen, auch schon gesagt hast. Ich habe das Gefühl, wir leben heutzutage in einer Zeit, wo in einer sehr schnelllebigen Zeit, in einer Zeit, wo man dazugehören will, in einer Zeit, wo irgendwie man sich schon fast genötigt fühlt, Dinge zu tun oder in der Geschwindigkeit mitzugehen, die für einen selber manchmal ganz ungesund ist. Ne? Und ich bin jetzt auch schon noch eine Generation, also wir hier sitzen eigentlich so drei Generationen, würde ich sagen, ne? Also Maren mit 24, ich mit fast 34 und Rudi, du bist?
Fast. Ich bin seit 18 Jahren 30.
Mit fast 50. Das ist für mich schon auch spannend zu beobachten, auch gerade als Jugendpfarrer, was man mit Jugendlichen zu tun hat. Was man da auch so am Rande hört, ne? Also was da auch mit Gruppendruck und man will in der Schule dazugehören und es gibt ein bestimmtes Bild von Frauen zum Beispiel, ne? Und wie die sich zu verhalten haben und von Beziehungen und was da direkt alles möglich sein muss und so. Also das hat sich schon von meiner Generation zu dieser Generation jetzt ein Stück weit verändert, ne? Durch Social Media, durch die Dinge, die man da so sieht und konsumiert und alles so mitkriegt. Ich will gar nicht, also eigentlich würde ich es gerne mal wissen, wie das bei euch war, Rudi. Nochmal eine Nummer entspannter, würde ich sagen. Also da tun mir die Jugendlichen heutzutage schon fast ein bisschen leid. Ne? Ich finde es cool, wenn es Jugendliche gibt, die das schaffen, irgendwie da auf sich zu achten. Also die wissen, dass sie was wert sind, auch ohne was zu leisten. Auch in Beziehungen, dass sie selbst einen Wert haben, ohne, also der nicht von dem anderen quasi definiert wird. Und sich nicht zu irgendwelchen Schritten hinreißen lassen, die sie vielleicht für diese selber noch gar nicht bereit sind. Ne? Genau. Bei mir war es spannend, ich bin selber erst mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Und ich hatte ein Leben vor meinem Christsein und auch ein Leben am Anfang meines Christseins und ein Leben, als ich dann schon eine Weile Christ war. Also das war alles so ein bisschen im Wandel. Gott hat da so ein paar Dinge umstrukturiert und umgebastelt. Ich sag mal, was Beziehungen anging, da war ich nie ein Kind von Traurigkeit. Ich erzähle das immer ganz gern. Das habe ich, glaube ich, sogar bei dem Jugendgottesdienst letztes Jahr erzählt, wo du mich das erste Mal gesehen hast. Danach hieß es, glaube ich, Elena hat das, glaube ich, gesagt. Da kam dann eine Jugendliche zu mir und fragte, wer das war. Das ist der Jugendpfarrer. Ach, das ist der, der mit dem ganzen Schülerbibelkreis zusammen war. also, bevor ich Christ war, hatte ich auch schon die ein oder andere christliche Freundin. Und die waren spannenderweise alle in demselben Schülerbibelkreis irgendwie und haben auch immer mal für mich gebetet und so. Und genau, als ich dann Christ wurde, mit 17 Jahren, hatte ich dann auch wieder eine Freundin und es war aber dann mal kein Christ. Also die war kein Christ sozusagen. Und also bevor ich Christ wurde, hatte ich mal christliche Freundinnen und als ich dann Christ wurde, war meine erste Freundin kein Christ. Und da habe ich dann schon auf diesem Weg gemerkt, dass da irgendwas nicht passt. Also ich habe das gar nicht so reflektiert bekommen oder verstanden, warum das jetzt anders ist als vorher oder so. Ne? Aber ich habe gemerkt, irgendwie irgendwas passt hier nicht. Und dann kam noch eine nichtchristliche Freundin. Da war das wieder so. Und dann irgendwann ist mir das mal so ein bisschen bewusst geworden, auch im Diskutieren und im Streiten, dass wir ganz unterschiedliche Ausgangslagen haben oder ja, einfach bei so verschiedenen Dingen nicht auf einen Nenner kommen, sozusagen. Genau, und dann war ich in Siloa, habe da meinen Zivildienst gemacht und habe dort, also da war ich schon mit meiner zukünftigen Frau zusammen, die habe ich so kurz vorm Abi kennengelernt und sie ist dann nach Spanien in die Mission und ich bin nach Siloa zum Zivildienst. Und das war ziemlich, also eine ziemliche Zerreißprobe, weil wir waren vielleicht so 2-3 Monate zusammen und dann direkt so diese Trennung in Anführungsstrichen, also wir waren noch zusammen, haben halt eine Fernbeziehung geführt und haben da ganz viele Briefe geschrieben. Und es war eine total gute Zeit für uns und es war für mich, der ich vorher Beziehungen anders gelebt habe, auch eine ziemlich heilsame und ziemlich lehrreiche Zeit, weil ich dort so eine Langsamkeit entdeckt habe oder dazu gezwungen wurde regelrecht. Ne? Also diese Briefe schreiben nach Spanien und dann wieder zurück und das hat dann immer Wochen gedauert, bis dann die Briefe da waren und so. Und genau.
Was für eine Zeit reden wir denn jetzt ungefähr?
Na, das war so 2005, 2006 müsste das gewesen sein.
So ein Jahr lang.
Genau, sie waren ja in der Mission und ich war ja in Siloa, hab da mein Zivi gemacht.
Oh, da war doch die E-Mail schon erfunden, sag mal.
Aber es ist doch auch schön.
Nee, wir haben uns aber bewusst für Brief entschieden, genau.
Guck an.
Und das war wirklich schön. Du konntest ein Foto mit reinpacken und so. Und naja, und wie das dann halt so war, nach einem Jahr wurden dann auch die Abstände immer länger und so. Und man musste sich dann schon nochmal zusammenreißen und einen Ruck geben. Ich habe sie zwischendurch mal besucht. Das war auch ziemlich schön, mal Spanien zu sehen. Genau. Aber diese Entschleunigung, das hat unsere Beziehung gut getan. Ich glaube, da haben wir lange von gezerrt. Dann auch in schwierigeren Phasen. Also als wir dann wieder beide, also als sie wieder in Deutschland war, ging es ans Studieren. Und ich bin halt nach Leipzig gegangen, habe Theologie studiert. Und sie hat in Berlin Psychologie studiert. Und da waren wir wieder so auseinandergerissen, in Anführungsstrichen. Also wieder so halb Fernbeziehung, diesmal näher. Also ich konnte schon mehr zu schätzen wissen als vorher, weil vorher war die Entfernung doch nochmal größer. Aber es hat mich auch irgendwie geschlaucht. Ich war frisch im Studium und habe da so meine Kommilitonen kennengelernt, die da alle irgendwie auch teilweise in derselben Konstellation, also Theologe und Psychologe, in Leipzig studiert haben. Also mit ihren Partnern quasi auch schon zusammengelebt haben. Ich habe immer in so einer christlichen, also in einer Theologiestudenten-WG quasi gewohnt, wo es keine Frauen gab, es sei denn, die Zeugen Jehovas haben geklingelt, dann haben wir die gerne mal auf den Kaffee eingeladen und mit denen gequatscht. Aber ich war auch ein bisschen eifersüchtig auf meine Kommilitonen, die mit ihren Freundinnen und Frauen zusammengelebt haben. Mittlerweile nicht mehr, weil die Beziehungen sind fast alle zerbrochen. Und unsere hat aber gehalten, trotz der Entfernung. Und ich glaube, vielleicht sogar aufgrund der Entfernung und aufgrund des langsamen Anmarschweges. Meine Frau ist dann nach Leipzig gekommen. Wir sind dann auch nicht zusammengezogen, sondern sie ist in unserer Gemeinde mit anderen Mädels zusammengezogen. Und ich bin noch in meiner WG geblieben. Und dann, als wir geheiratet haben, sind wir das erste Mal zusammen in eine eigene Wohnung gezogen. Genau. Es war schon Anmarschwegen langer. Aber es hat uns, glaube ich, gut getan.
Naja, und da merkt man halt auch, dass halt Liebe nicht nur dieses Rosa-Rote ist, sondern halt auch immer wieder die Entscheidung. Ne? Also wenn man jetzt wirklich ein Jahr lang sich so weit entfernt ist und es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, sich anders zu amüsieren, aber wenn es halt die Liebe ist und man sich immer wieder dafür entscheidet, dann kann das ja auch schon wieder Berge versetzen.
Genau, und gleichzeitig finde ich das Thema auch deshalb spannend, also mal ganz abgesehen von den persönlichen Geschichten, die da jeder hat, weil ich was wahrnehme in unserer Zeit heute, was ich auch spannend finde, nämlich, dass sich immer weniger Leute, selbst wenn sie heiraten, für die Ehe entscheiden, als vielmehr für einen Partner, der ihnen gut tun muss oder Mehrwert bietet oder was auch immer. Also das muss man, glaube ich, für sich selber auch, also wir leben in so einer individualistischen Zeit, wo es ganz viel nur um mich geht, ne? Mhm. Also jetzt nicht nur um mich, sondern um dich, der du zuhörst und um dich, die ja hier sitzt. Also alles, was wir tun, da fragen wir, was ist der Mehrwert für mich? So, bei ganz vielen Dingen. Das ist einfach, das wird uns irgendwie so eingeimpft, eingetrichtert in der Zeit, in der wir leben. Und das können zum Beispiel Menschen aus anderen Kulturkreisen gar nicht nachvollziehen. Ne? Also egal, ob es jetzt in China oder so ist, wo quasi die Familie das oberste Gut ist, so, wo der Einzelne sich unterzuordnen hat, die Ehre der Familie zu wahren hat, ob das im arabischen Kulturkreis ist oder auch in biblischen Zeiten, wo es quasi auch nur die Sippe gibt, ne? Und wo der Wert des Einzelnen aus dem Wert der Sippe quasi heraus bestimmt wird, also und der Familie, wo jemand gesegnet ist, der einen großen Hausstand hat mit vielen Kindern und der alles dafür tut, dass eben das bewahrt bleibt und nicht sein Recht auf seine persönliche Freiheit und seinen persönlichen Spaß und was auch immer so. Und das, da, ich nehme da so eine Verschiebung wahr in der Zeit, in der wir leben, dass es vielen Menschen doch mehr darum geht, die eigene Freiheit zu bewahren, die eigene Selbstbestimmtheit und das, ja, den Spaß im Leben, anstatt eben, wenn man heiratet, sich für die Ehe, für das Gemeinsame, für diese Familie irgendwie so einzusetzen. Und ich glaube, wenn dieser Fokus, und der sollte uns Christen, denke ich, klarer sein als jemanden, der sich da nicht so viele Gedanken macht und halt einfach in diesem Leben so High-Life-mäßig lebt, so, ne? Komme, was wolle, ich habe so und so viele Jahre noch vor mir und die müssen möglichst gut irgendwie rumgebracht werden. Ich finde, da sollten wir, die wir eine Dimension, also eine Perspektive darüber hinaus haben, eigentlich noch eher uns wieder auf, ja, dieses größere Ziel besinnen können. Und trotzdem erlebe ich das bei ganz vielen auch christlichen Ehen und Familien, dass das eben nicht gelingt. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber es ist nicht so, dass gerade bei großen Studien, Jugendstudien, Shell-Jugendstudie zum Beispiel, dass das Thema betrifft, ganz oft die Antwort kommt, wenn jemand glücklich werden will, dass da die Ehe ein elementarer Bestandteil davon ist. Also eine feste Beziehung zumindest, Ehe wahrscheinlich nicht als Wort, aber eine feste Beziehung, weil die Ehe schon als Wert quasi abgenommen hat, aber die Beziehung an sich schon diesen Wert hat und an die Stelle der Beziehung tritt, der Ehe tritt. Ne? So, jetzt haben wir aber, ich weiß nicht, ob du nur auf den christlichen Kreis geguckt hast bei deiner Überlegung oder ob du quasi Nee. Das allgemein so siehst. Weil es will ja, es nimmt sich ja keiner vor, behaupte ich als These, unglücklich zu werden. Die meisten nehmen sich vor, glücklich zu werden. Und dennoch gelingt es aber eben nicht.
Na, ich denke, gerade deshalb gelingt es halt nicht, weil wenn du deinen Fokus nur darauf hast, dass du glücklich bist, ne, dann ist es auch total klar, dass die ganzen Jugendlichen in der Shell-Jugendstudie irgendwie beantworten, ja, Beziehung ist ein erstrebenswertes Ziel im Leben. Warum? Weil also mein Haus, meine Frau, meine Yacht, mein Auto, keine Ahnung was. Und das sind halt Dinge, die du dir aneignest, die dir nützen, die dir einen Mehrwert geben. Aber wenn der Fokus eigentlich ist, jemand anderen glücklich zu machen und nicht dich selber oder an einem gemeinsamen Glück zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes, als dass es in diesen Jugendstudien abgebildet wird.
Ich denke schon, dass die Sehnsucht danach schon extrem da ist. Aber auch was man da an Arbeit reinsteckt, das ist halt dann auch für viele was mir zu anstrengend. Dann mache ich halt einfach das, was ich will, was mir jetzt gerade gut tut und bedenke aber halt nicht, wie es weitergeht.
Genau, und wenn mein Partner mir nicht mehr gut tut,
dann kann ich einfach wechseln.
Dann suche ich mir halt einen, der mir gut tut.
Genau. So.
Das ist halt ein bisschen kurz gedacht. Ja. Weil, also gerade bei Sexualität und auch bei Beziehungen und Emotionen auch ein ganz großer Zerbruch herrscht. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, aus meinem Leben, bevor ich Christ wurde sozusagen. Meine erste Beziehung, die da ein bisschen tiefer ging, das war ganz schön schmerzhaft, als sich die getrennt hat. Ne? Also da ging auch in mir richtig was kaputt. Also richtig was kaputt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, das irgendwie zu verarbeiten, ne?
Ja, deshalb finde ich es halt irgendwie so wichtig, da auch drüber nachzudenken, dass man sich halt nicht verschenkt, sondern man selbst den Wert, also man ist ja wertvoll, weil Gott uns wertvoll macht und alles andere ist ja egal und dann kann ich auch warten, bis jemand kommt, der mir nicht nur kurzfristig gut tut, sondern auch langfristig.
Genau. Du hast noch Bibeln auf den Tisch gepackt. Was hat es denn damit auf sich?
Das wäre nur noch gewesen, wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen wollten. Wir hatten letztes Jahr eine ziemlich spannende Diskussion über Rollenbilder von Mann und Frau. Aber ich fand das jetzt den Austausch auch schon sehr wertvoll.
Okay, ich will trotzdem noch meinen Lieblingsbibelspruch aus dem Buch der Sprüche zum Besten geben, wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht. Da heißt es nämlich, lieber in der Wüste wohnen, als bei einem zänkischen und zornigen Weib.
Den kenne ich tatsächlich.
Gut, ihr kennt den noch in anderen Varianten. Der steht ja, in verschiedensten Varianten in den Sprüchen. Was ist deine Lieblingsausprägung?
Die geht in dieselbe Richtung, oder die Vergleiche hinken an der anderen Stelle. Lieber Fraß am Bein als ein zänkisches Weib im Haus. Ja. So, gibt es das eigentlich auch andersrum?
Das ist eine gute Frage. Ich habe vor kurzem, also noch in meiner alten Stelle, einen Frauenkreis, danach einen Männerkreis und danach einen Ehepaarkreis zum selben Thema gehalten. Und zwar zum Thema das Weib schweigen in der Gemeinde. Reißerischer Titel, ein bisschen schön aufgemacht. Und bin mal auf biblische Rollenbilder eingegangen und habe mal herausgearbeitet, das kann man jetzt so kurz eigentlich nicht zusammenfassen. Wenn euch das mal interessiert, ladet mich gerne mal in eure JG ein, da mache ich das mal ganz umfänglich mit euch. Da gucken wir uns das mal alles genauer an, aber das Fazit war quasi, Paulus war ein übelster, emanzipierter Mann der damaligen Zeit und das findet man zum Beispiel an diesem Vers raus, der bei jeder Trauung, bei jeder Hochzeit gelesen wird. Ihr Männer, ihr Frauen seid euer Mann untertan und so weiter und so fort. Und dann ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und das ist eine totale Aufwertung der Frau damals, weil das war damals nicht selbstverständlich. Wenn wir diesen Vers heute lesen, ne, oder diese Verse oder die bei einer Trauung hören, dann ist das, was uns auffällt, quasi dieses, die Frau soll dem Mann nur untertan sein und so weiter und so fort, ne? Weil wir das in der Zeit, in der wir heute leben, total widerspenstig finden sozusagen. Und das war aber damals total normal. Also wenn das damals jemand gehört hat, dann war das für den quasi keine News. Das war auch nichts Böses, nichts Schlimmes. Das war halt der Normalzustand der damaligen Zeit. Worüber die sich aber mega echauffiert und aufgeregt haben, war das, was Paulus danach eben gesagt hat. Nämlich, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Weil das war überhaupt nicht normal, ne? Die Frau, das war damals quasi das Eigentum des Mannes und der konnte damit machen, was er will, so ungefähr. Und der musste die auch nicht lieben oder gern haben oder sich um die kümmern oder die pflegen oder liebte der sein oder was auch immer, sondern da war ganz klar geklärt, die hatte halt dies und jenes zu tun und der Mann konnte eigentlich so halb tun und lassen, was er wollte. Und das, was Paulus in diese Situation da hineinspricht, das ist total emanzipiert, weil er quasi den Männern sagt, so nicht, ne? Sondern Gott erwartet eigentlich noch mehr von dem, wie ihr mit euren Frauen umgeht. Und zwar, dass ihr sie so sehr liebt, wie Christus selbst die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahin gegeben. Und das ist ganz schön krass, wenn man das mal so anguckt, weil dem Paulus wird ja auch immer so vorgeworfen, dass der so ein Frauenfeind oder irgendwie sowas ist. Genau, war er aber gar nicht.
Ja, über die Stelle haben wir, also wir haben so einen Ehevorbereitungskurs gemacht und über die Stelle haben wir auch sehr lange diskutiert, um rauszufinden, was es für uns bedeutet, aber es ist halt super wertvoll. Also ich mag die Stelle sehr.
Ja. Was ist deine Lieblingsstelle in dem Zusammenhang noch?
Das wäre es tatsächlich sogar die gewesen.
Ach so. Okay. Ja. Gibt es sonst noch Dinge, die ihr zu dem Thema gern loswerden wollt?
Mein Pfarrer hat zu meiner Trauung gesagt, im Prinzip fasst er an einem Satz zusammen, das, was wir die ganze Zeit diskutiert haben. Der hat einen zweischneidigen Satz sozusagen in dem Vorbereitungsgespräch gestellt und hat gefragt, wollt ihr heiraten, um glücklich zu werden? Da wollte sofort das Ja bei mir raus, na logisch. Und der Satz ging auch weiter, oder wollt ihr heiraten, um glücklich zu machen? Boah. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Bei dem Gespräch.
Genau. Das ist cool.
Das fasst auch ganz gut zusammen.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind ein regionaler Podcast und die Maren kommt aus der erlösten Ecke um Werdau und Grimmitschau und hat quasi diesen Blick, aber auch den Blick aus Richtung Hartenstein, was nicht mehr zu unserem Kirchenbezirk gehört.
Aber Tschurken
gehört zu Hartenstein. Und landkreismäßig ist das nochmal alles ganz spannend zu betrachten. Jedenfalls, du hast so ein bisschen so einen diagonalen Blick auf unseren Kirchenbezirk. Wir fragen unsere Gäste immer, was die unseren Zuhörern mal empfehlen würden. So ein Geheimtipp hier im Kirchenbezirk Zwickau, entweder eine Veranstaltung oder einen Ort, den man mal gesehen haben sollte. Was hast du da?
Also ich habe lange überlegt, weil ich Grimmitschau wunderschön finde, auch wenn das viele nicht verstehen. Und in Grimmitschau gibt es eine wunderschöne Ecke im wunderschönen Lauenhain. Wir fahren da ganz oft auf Rüstzeit hin, zweimal im Jahr. Das Rüstzeitheim Lauenhain kann ich nur super empfehlen, denn dort gibt es keinen Handyempfang, was unglaublich gut tut. Es gibt dort einen wundervollen Heimleiter, der dir alle Wünsche von den Augen abliest. Es gibt dort alles, was man irgendwie möchte. Natur, Lagerfeuer, Wald, Spielplatz. Und wir machen da tatsächlich als Familie einmal im Jahr Urlaub. Und es ist einfach wunderschön. Das heißt, man muss dort keine Rüstzeit machen. Man kann auch einfach dort mal anrufen und sagen, hier, ich will da mal meinen Abend mit Freunden verbringen. Und der App macht dir alles möglich, was du willst.
Genau, und ihr könnt auch gern mit uns, mit der Jugendarbeit, mal nach Lauenhain fahren. Da gibt es auch die ein oder andere Möglichkeit. Findet immer wieder Rüstzeiten oder Juleikas, also Weiterbildungen statt. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Könnt ihr euch gerne mal informieren und angucken. Mir bleibt es an dieser Stelle, erstmal nur Danke zu sagen, Rudi, dass du die Marin mitgebracht hast. Danke, Marin, dass du da warst. Und euch da draußen, wann und wo auch immer ihr das gerade hört, noch einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt behütet und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Macht's gut.
Tschüss.
Bye, bye.